Hey, yo, es ist wieder mal Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Wir schreiben die erste Woche nach der Wahl. Heute spreche ich über das Wahlfieber im Land, warum sich eine Wahl wie eine WM anfühlt und warum Friedrich Merz einen reichen Clown wie Elon Musk gut gebrauchen könnte. Irgendwie komme ich dann von Elon Musk über Tesla auf Verhütungsmittel und spreche darüber, wie die Self-Checkout-Kassen dem Kondomekauf, die Peinlichkeit und dem Labendiebstahl die Faszination geraubt haben. Hier ist die Folge für alle Romantiker und Ladendiebe, die sich nur zu gerne an die gute alte Zeit erinnern. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls, hier ist Lokalverbot. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir heute zuhört. Die erste Folge nach der Wahl. Wow, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert in dieser Woche bei mir. Und irgendwie gibt's auch gar nicht so viel, was ich darüber erzählen kann. Weil ich schon irgendwie sagen muss, ich finde es ganz cool, dass das Thema jetzt endlich vom Tisch ist. Also nicht, weil ich politisch nicht interessiert bin, aber es ist schon eine echt lange Partie jetzt gewesen und jetzt ist das endlich mal um und jetzt kann man sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich finde es auch ganz gut, eigentlich, dass es im Winter war, weil da ist es so dunkel die ganze Zeit, man hat eigentlich so viel Zeit, um nachzudenken und theoretisch hätte man sehr viel Zeit gehabt, sich Gedanken darüber zu machen, wen man denn wählen will. Und ich glaube, dass das im Sommer einfach nicht so wäre, weil da geht man nach der Arbeit an See und das, macht Sport draußen, alles macht mehr Spaß, da will man sich vielleicht nicht mit dem Thema Wahl so beschäftigen, was jetzt nicht heißt, dass ich hier euch vorwerfe, dass ihr da so desinteressiert seid wie ich. Aber ich denke, im Winter, das hat schon maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wahlbeteiligung so wunderbar hoch war. Aber ja, jetzt ist es um und in 4 Jahren ist die nächste. Irgendwie ist dieses ganze Wahlthema ja fast so wie eine WM eigentlich, weil es erstmal auch alle 4 Jahre ist und dann ist so eine gewisse Zeit vom Jahr eigentlich das ganze Land in Euphorie. Und klar gibt's da jetzt nicht dieses eine DFB-Fanlager, aber da Deutschland ja mittlerweile doch ein ganz schönes Multikulti-Land ist, gibt's ja da auch, wenn man in so Großstädten beim Public Viewing ist, einmal spielen die Türken auf Nacht und die ganze Straße ist voll mit Autokorsos von türkischen Fans, dann Italiener, die Fanmeile ist voll von Italienern und wenn die Deutschen spielen, ist natürlich auch die Fanmeile voll mit Deutschen und ja, vielleicht ist das im übertragenen Sinn ja so wie bei den ganzen Parteien. Natürlich gibt's angenehme Fanlager und unangenehme Fanlager und Fanlager, die man auch gar nicht dabei haben will. Aber im Endeffekt ist es schon ziemlich ähnlich, weil auch bevor es losgeht, meint jeder, dass er sich am besten auskennt. Das ist so diese typische Standarddiskussion, die man vielleicht aus dem Büro kennt oder aus dem Freundeskreis, dass während der WM auf einmal die ganze Nation aus 82 Millionen Bundestrainern besteht. Übrigens zu diesen 82 Millionen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Einwohner Deutschland mittlerweile hat, aber das habe ich irgendwann mal vor Ewigkeiten in der Schule gelernt und für mich wird Deutschland immer 82 Millionen Einwohner haben. Also, ich weiß es gar nicht. Ja, aber genauso ist es da. Es gibt 82 Millionen Politikexperten und jeder hat natürlich die richtige Meinung und die andere ist falsch. Und jeder weiß, wie er aufstellen müsste, würde und woran es am Ende gelegen hat, wenn man mal wieder nicht gewonnen hat. Und ja, nur ist es halt hier so, dass die ganze Anspannung eigentlich nur darauf ausgelegt ist, dass man die Aufstellung mitbekommt. Wer jetzt dann endlich hier in der Bundestagsaufstellung steht und das Spiel ist eigentlich nebensächlich dann. Also was die Jungs dann auf dem Platz fabrizieren, ist mehr oder weniger 4 Jahre lang, würde ich jetzt mal sagen, fast egal. Weil, so wie ich es jetzt merke, redet jetzt eh schon fast keiner mehr drüber. Und es ist auch irgendwie so, dass die Aufstellung auch so ist wie im echten Fußball. Es spielen fast nur Männer mit, beziehungsweise eigentlich nur. Und das Interesse ist auch nur irgendwie bei den Männern. Frauenfußball interessiert genauso wenig wie Frauen in der Politik, habe ich mitbekommen. Ich habe schon Bilder gesehen, wie Regierungsgespräche geführt werden von Friedrich Merz und Markus Söder, wo die Frauenquote wahnsinnig hoch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt. Vermutlich hat die Person, die das Bild gemacht hat, war dann eine Frau, die gerade Kaffee und Snacks vorbeigebracht hat. Dann war das einfach schlecht gemacht, das Foto. Die hätte man vielleicht noch mit das Foto mit drauf tun können. Ja, genau. Aber sonst so ist es schon wie eine WM. Wie ein WM-Finale vielleicht. Vielleicht wie ein WM-Finale. So hoch ist die Anspannung. Und natürlich begeistert es auch jung und alt. Was mich früher während einer WM als junger Maximilian begeistert hat, waren auch diese ganzen bunten, schönen Abziehbilder, die in den ganzen Schokoriegel drin waren und diese ganzen Fansammelalben von Panini. Und ich habe gesehen, es gibt mittlerweile jetzt auch so Fan-Karten, die man sammeln kann, die man dann tauschen kann, wo man bestimmt auch irgendein Spiel damit spielen kann, aber ganz so tief bin ich jetzt da nicht drin in dem Thema. Aber früher war ich's und früher fand ich das super toll, diese ganzen Schokoriegel natürlich zu essen und dann auch noch dafür belohnt zu werden, dass da so tolle Sticker drin waren. Und es wäre doch auch mal eine tolle Idee für Ferrero, dass die das Ganze mit Politikern machen während der Wahl. Dass man dann vielleicht so eine Annalena Baerbock in seinem Duplo drin hat oder auch mal einen Markus Söder in einer veganen Kinderschokolade, die man sich dann in sein Sammelheft klebt. Oder wie es ich damals gemacht habe, ich habe die immer so in mein Bett geklebt, dass ich die so der Reihe nach hingeklebt habe und immer in der Früh, wenn ich aufgewacht bin, habe ich dann in die Augen von Jens Nowotny, Carsten Ramelow oder Kevin Kurani, glaube ich, geschaut, was mich, denke ich, für mein weiteres Leben gezeichnet hat. Und es wäre schon interessant zu wissen, wie das Ganze so abläuft, wenn ein Kleinkind die ganze Zeit Politiker im Bett kleben hat. Vielleicht so ein Philipp Amthor, der einen immer in der Früh anlächelt, oder ein Friedrich Merz, wegen dem man dann nicht einschlafen kann. Wäre auf jeden Fall interessant und ich denke, das würde auch so ein bisschen die Begeisterung im Land nochmal ankurbeln, wenn man da auch diese Tauschbörse dann hätte. Ich weiß auch gar nicht, was dann der beliebteste wäre am Ende. Vielleicht gäbe es auch so glitzernde Aufkleber und sowas, da könnte man wahnsinnig viel machen und am Ende sich vielleicht sein eigenes Parlament dann zusammenstellen. Wobei halt 630 Aufkleber schon relativ viel sind. Da müsste man schon viele Duplos und Hanutas essen. Vielleicht macht man auch einfach nur pro Partei so gute 20, 30 Sticker. Dann bekommt man da auch was zusammen. Aber ihr merkt, dass mir da so ein bisschen auch dieser Begeisterungsfaktor dann hinten raus schon fehlt. Also es ist mir fast oft noch zu sachlich gewesen, als dass ich mich da wirklich unterhalten gefühlt hätte an diesem Wahlabend. Weil man dann ja doch vielleicht einfach mal um 18 Uhr sein Handy checkt, wie es denn so ausgegangen ist und dann alle 2-3 Stunden schaltet man mal rein. Aber es ist nicht so wie in Amerika, dass da so das große Ding draus gemacht wird. Und ich weiß nicht, die Wahl in Amerika ist ja so gesehen immer noch ziemlich interessant für uns, als dass quasi täglich die Zukunft irgendwie in eine andere Richtung geleitet wird. Man weiß nie, wie es jetzt ausgeht. Ist man jetzt auf einmal kurz vorm Dritten Weltkrieg? Ist man auf einmal dem Frieden näher denn je. Donald Trump und sein Clown Elon Musk machen es uns da schon, finde ich, ziemlich spannend. Und irgendwie weiß ich dann immer gar nicht, ob ich das Ganze lustig finden soll oder traurig. Aber ich finde, ganz ehrlich, in solchen Situationen bleibt halt oft auch nichts anderes übrig, als sich über diese Sachen lustig zu machen. Und ich finde, Elon Musk ist da ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil der einfach so viel Angriffsfläche gibt und der das irgendwie geschafft hat, dass er so viel erreicht hat, aber trotzdem so wenig Respekt von mir bekommt, was ihm natürlich vermutlich scheißegal sein wird, außer er hört es hier an, dann tut es mir leid, Elon, aber das muss ich halt einfach mal so deutlich sagen. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich es früher schon ganz cool gefunden hätte, Milliardär zu sein. Und ich, wenn ich so offen sprechen kann, auch ganz knapp davor bin, das zu sein. Aber das hat so in mir ein bisschen Umdenken angekurbelt. Also ich weiß nicht, vielleicht will ich es doch nicht mehr sein. Vielleicht bin ich einfach zufriedener mit dem und merke, dass Geld einen dann doch vielleicht irgendwie verändert. Und da bin ich ganz froh, dass ich da gerade nochmal die Kurve bekommen habe. Und eben nicht so peinlich bin wie er, hoffe ich zumindest. Und ich weiß nicht, ob ihr da immer so up to date seid und ob ihr mitkriegt, was dieser nette Herr dann immer so abzieht. Zum Beispiel hat er letzte Woche, war er auf so einer Veranstaltung, die hieß Conservative Political Action Conference, und da war er zu Gast und hat halt da irgendeinen Bullshit erzählt. Ihr kennt ihn, wahnsinnig eloquent, wie er immer auf der Bühne steht. Und er ist aber nicht ganz normal auf die Bühne rausgekommen, sondern er ist mit einer Kettensäge in der Hand rausgekommen, mit seinem saudummen Make America Great Again Cap und seinem, ja, er trägt doch immer so einen Sakko und drunter so sauschlechte T-Shirts. Und ich weiß nicht, warum. Der muss doch irgendeinen Styleberater haben, oder vermutlich hat er keinen, weil er so ausschaut, aber diese Kombination von so Print-T-Shirts mit so einem Sakko drüber, ich weiß nicht, das sind so Sachen, Robert Geis, glaube ich, würde sowas immer tragen, zu ihm passt's halt, aber weiß ich jetzt nicht, der reichste Mann der Welt zieht sich dann so an, und es ist auch gar nicht so, wie er immer, jeder kennt ja die Story von, oh ja, Mark Zuckerberg hat in seinem Kleiderschrank 30 Mal dasselbe Outfit, weil dann muss er sich in der Früh nicht so viele Gedanken machen, was er anzieht. Und das kopieren ja auch ganz viele Leute, weil es natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass man sich in der Früh noch diese 30 Sekunden Zeit spart, damit man früher im Excel-Sattel sitzen kann und weiterhin fröhlich Formeln eintippen kann. Auf jeden Fall hat Elon Musk das wohl nicht. Also er nimmt sich in letzter Zeit diese 30 Sekunden Zeit, dass er auf jeden Fall irgendein vogelwildes Make America Great Again Cap aufzieht und dazu in der Regel Sakkos, die ihm nicht passen, kombiniert mit irgendwelchen Sonnenbrillen, die normalerweise immer nur so bei so Schnapsflaschen dabei sind oder die man auf Mallorca kriegt, wenn man irgendwie 10 Mass gesoffen hat im Oberbayern. Diese Ray-Ban-Fake-Brillen mit diesem bavarischen Flagge, dem Logo, ihr wisst schon, was ich meine, die man immer als so Werbegeschenke bekommt oder diese ganz schlecht verspiegelten. Da ist er ganz groß, da ist er super ausgestattet und ja, so kommt er eben auf die Bühne raus mit dieser Kettensäge und reißt die so von links nach rechts und fühlt sich wirklich wie, boah, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben kann. Er fühlt sich, glaube ich, echt wie Tony Stark. Und klar kann man sagen, die werden vermutlich beide gleich viel Kohle haben. Aber er sieht halt wirklich so aus und bewegt sich so, als hätte er diesen Ironman-Anzug in seinem Arsch drin. Also er ist so kantig und komisch gebaut. Das kann ich mir gar nicht anders erklären, als der muss dieses Ding in sich drin haben. Anders funktioniert es nicht. Und da kommt er eben raus und fühlt sich einfach wie der Coolste und macht es natürlich, weil er dann noch einen Gast auf die Bühne holt, diesen Javier Milei heißt der, das ist der Präsident von Argentinien, der, by the way, auch wahnsinnig witzig ausschaut. Also der hat auch eine wahnsinnig tolle Frisur. Der sieht so aus, als wäre er vor 40 Jahren das letzte Mal beim Friseur gewesen. Und als wüsste er auch nicht, was ein Rasierer ist. Also wenn Elon Musk vielleicht sein Frisur-Game und sein Bart-Game noch auf eine andere Ebene heben möchte, dann wäre das auch ein Vorbild für ihn. Und ja, dieser Kerl hatte halt zu seiner Wahlzeit oder so wohl mal diese Kettensäge auch als Markenzeichen, das systematisch für den Abbau und den Kampf gegen Bürokratie geht, was ja Elon Musk auch zurzeit macht. Und das ist schon wahnsinnig unterhaltsam, weil es gleichzeitig auch so unfassbar peinlich ist. Also es gibt keinen Menschen, der reicher ist. Klar, das ist schon mal eine Leistung, aber es gibt auch keine Person, die cringer ist als er, die uncooler ist als er und die so wenig Style und alles hat. Die ist in allem irgendwie der Superlativ, beziehungsweise reicht eigentlich Superlativ gar nicht, sondern ich würde sogar sagen, er ist der Hyperlativ des Peinlichseins. Also der verschiebt die Brandmauer des Peinlichseins so weit nach rechts auf der Peinlichkeitsskala, dass sie sich wirklich unendlich annähert, wenn nicht fast schon auch mehr als unendlich ist. Und irgendwie vermisse ich sowas in Deutschland. Wir haben keine coolen Milliardäre. Irgendwie sind die alle so typisch, wie man sich halt einen Milliardär vorstellt. Die wirken sehr bedacht oft und machen solche Sachen nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Und das wäre ein Upgrade gewesen für die Wahl, wenn man jetzt Friedrich Merz zum Beispiel nimmt, der ja wohl ziemlich sicher der neue Bundeskanzler sein wird. Wäre schon cool, wenn er noch so einen Privatclown hätte, der auch immer auf die Bühne kommt und solche Sachen abzieht. Weil vielleicht ist es ja auch das, was Donald Trump gebraucht hat. So eine Art menschliches Schutzschild, die nochmal ablenkt von dem, was er eigentlich macht. Weil aktuell spricht ja fast niemand oder natürlich sprechen wahnsinnig viele über ihn, aber so Elon Musk fängt das Ganze ab. Also er ist irgendwie Donalds personifizierter Iron Dome, der Elon Dome. Nur, dass er halt nicht verhindert, dass von außen was reinkommt, sondern dass er von innen die Peinlichkeit Trumps abfängt und vielleicht nochmal verstärkt und seinen Namen drunter setzt und das dann nach außen abfeuert. Und das ist wahnsinnig erfolgreich und unterhaltsam. Und ich habe mir gedacht, ja gut, in Deutschland die Milliardäre, die scheiden irgendwie aus. Und mit wem hätte es denn jetzt Friedrich Merz machen können? Wie hätte er denn seine Kanzlerschaft feiern können? Wen könnte er auf die Bühne holen, der da auch ein bisschen für Schlagzeilen sorgt und ablenkt von den Sachen, die er falsch macht? Und da wäre mir, und es ist natürlich sehr, sehr einladend jetzt, aber wenn eine Person dafür prädestiniert ist, dann wäre es doch wirklich perfekt, wenn per Hubschrauber Friedrich Merz Jens Lehmann einfliegen lassen hätte, der dann aus dem Hubschrauber steigt mit einer laufenden Kettensäge und dann macht er da ordentlich Wind vorn, schneidet ein paar Sachen von der Bühne ab, die irgendwie die Sicht stören, und dann stellt er sich erstmal hin und bevor er dann eine Rede hält, pisst er erstmal hinters Rednerpult und ist dann total angesoffen vorn und stellt dann Friedrich Merz vor, der danach reinkommt und natürlich wie ein junger Gott nach neben ihm ausschaut. Also sämtliche Peinlichkeiten sind dann schon abgehakt und dann kann Friedrich die Lorbeeren einsacken. Und wer Jens Lehmann kennt, weiß ja, dass diese drei Sachen, die ich gesagt habe, nicht die einzigen sind, die er so drauf hat. Er wäre auf jeden Fall nicht mit seinem Latein am Ende. Der hätte noch ganz andere Kaliber parat, die er dann raushauen kann, die vielleicht auch teilweise unter der Gürtellinie sind. Aber wäre auf jeden Fall so, ja, ich sag mal, innenpolitisch im eigenen Land ein Statement, würde, denke ich, sehr gut funktionieren. Aber Jens Lehmann hat natürlich nach außen nicht so die Strahlkraft wie Elon Musk. Und da muss ich sagen, dass mir da in Deutschland auch die Leute ausgehen, die sowas könnten. Aber das ist ja auch irgendwie ganz schön zu sehen, dass sich die deutschen Superpromis da noch im Griff haben und den Amerikanern irgendwie da das Monopol überlassen. Beziehungsweise er ist ja nicht wirklich Amerikaner, aber so wie er auftritt, möchte er ja gern Amerikaner sein. Und er gibt sich da auf jeden Fall reglich Mühe, diesen Titel zu verteidigen und da seine Führung auszubauen. Ich wüsste jetzt nicht mal, wer Zweiter ist in dem Ranking, weil die liegen so weit zurück, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert, dass man sich da den Kopf drüber zerbricht, weil der ist uneinholbar vorn. Und da gibt er sich, wie gesagt, Mühe. Und wer seine öffentlichen Auftritte verfolgt, er hat ja auch letzte Woche mal von sich gegeben, dass Linke versuchen, Humor zu verbieten, man darf über nichts mehr lachen. Und er meinte, legalize Comedy. Und er ist ja der Mann, der seine Mitarbeiter ausstellt, weil sie Jokes über ihn machen und so. Also frei nach dem Motto, Wasser predigen und Wein saufen. Und er ist ja auch der Vorsitzende oder auf jeden Fall der, der die Entscheidungsgewalt hat von diesem Doge-Ministerium, das so ein bisschen die Regierungseffizienz erhöhen soll in Amerika. Und na, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Ministerium ist, aber es heißt auf jeden Fall so. Und da hat er die Woche auch mal so eine Rundmail geschickt. Und da stand drin, please reply to this email with approximate 5 bullets of what you accomplished last week and CC your manager. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was CC immer heißt. Aber ja, und wenn man das nicht gemacht hat, wäre man gekündigt worden, ehe dann ein amerikanisches Gericht das für ungültig erklärt hat. Und erstmal absolut irre, dass der solche E-Mails rausschickt und dass man seinen Job wirklich so schnell da verliert. Also du hast ja, wenn du irgendwo in so einem Ministerium arbeitest aktuell, echt Existenzängste. Und ich habe mal so drüber nachgedacht, wenn mir das jemand schreiben würde, so hey, schreib jetzt mal 5 Bullet Points, was du diese Woche gemacht hast, was du diese Woche geschafft hast. Boah, da würde ich mich schon auch schwer tun. Zum Glück ist aber mein Chef nicht Elon Musk. Aber Spaß beiseite, natürlich würde ich hunderte, tausende Punkte antworten können, was ewig viel Lesearbeit bedeuten würde. Und deswegen, glaube ich, wird es in deutschen Firmen nicht gemacht, weil da ja jeder so fleißig und emsig am Arbeiten ist. Und was ich aber einen ganz positiven Nebeneffekt finde, so zum Thema Arbeitsplätze, vielleicht schafft es ja Elon Musk, wenn er so weiterredet, dass er im Alleingang die deutsche Automobilindustrie rettet, weil Stand jetzt, seit Dezember ist der Tesla-Kurs um 30% gefallen. Keiner will mehr Teslas fahren und die Leute schämen sich auch sichtlich dafür, dass sie irgendwie beteiligt sind an dem Reichtum von diesen Ganoven. Und ich sehe viele Teslas, die mittlerweile Aufkleber drauf haben, wo drauf steht, dass sie das Auto gekauft haben, bevor Elon Musk durchgedreht ist. Ein Hörer hat mir letzte Woche geschrieben, dass er gerade den Podcast gehört hat, während er seine Faschokarre sauber gemacht hat. Fand ich auch ein sehr lustiges Wort für sein Auto. Aber die Teslas, die sind nicht mehr in. Also ich glaube so vor 2 Jahren war das schon noch cool, wenn man vielleicht bei einem Date vorgefahren ist mit so einem Tesla S, da hat die Dame, die man damit abgeholt hat oder der Typ, den man damit abgeholt hat, schon noch Augen gemacht und heute ist es schon eher so, dass man dann, wenn man sieht, dass der Tesla vorfährt, das Date doch noch cancelt, weil man irgendwie doch lieber mit der Oma zum Kartenspielen geht oder irgendwas macht. Ich habe auch schon gesehen, dass das Tesla-Logo, wenn man sich genauer anschaut, es schaut ja auch ein bisschen aus wie diese Spirale zur Verhütung. Also ich denke, vielleicht wird langsam auch der Tesla sinnbildlich zum natürlichen Verhütungsmittel. Ich weiß nicht, das war ja in der Vergangenheit immer so vom Allmann-Gehabe geprägt, dass man vielleicht mit Sandalen und Socken keinem abkriegt. Ich finde, dass die jetzt lang genug das Opfer waren von der ganzen Sache. Man muss auch hier irgendwie den nächsten Schritt machen und ich fände es schon ganz, ganz schön, wenn man da vielleicht den Tesla jetzt verwendet und eben nicht mehr die Sandalen. Einerseits, weil ich wahnsinnig gern Sandalen mit Socken im Sommer trage und andererseits, weil ich halt mir keinen Tesla leisten kann. Also von dem her wäre es für mich doppelt ideal. Aber gut, jetzt, wo wir gerade beim Thema Verhütungsmittel sind, nehme ich einfach die Vorlage mal hier an und leite elegant über zum Thema, warum ist es denn eigentlich immer so peinlich, Kondome zu kaufen? Und mir ist das Ganze aufgefallen, weil ich mal wieder beim DM war. Und DM ist für mich so ein Laden, der war früher eigentlich, bin ich da nie hingegangen. Einfach weil die ganzen Sachen, die ich irgendwie gebraucht habe, die habe ich immer beim Edeka oder beim Lidl gekauft. Aber je älter man wird, desto mehr kauft man beim DM und desto mehr Geld lässt man auch in dem Laden. Also es ist wirklich absurd, wie viel Geld man da lässt. Und ich denke, als Mann ist man später von diesem DM-Phänomen betroffen. Aber sobald man dann auch mal in diesem DM-Game ist, steigt man auch sofort voll ein. Also ich weiß ja nicht, wie das bei so einer Frau losgeht, aber schätzungsweise werden irgendwann mal das erste sein, OBs oder so und dann, keine Ahnung, irgendwie schlechtes Make-up, was nicht viel kostet. Und das steigert sich dann langsam, weil man immer mehr braucht. Aber als Typ, glaube ich, kommt man dann irgendwann in das Alter, wo man einfach gleich alles braucht. Und so ist es bei mir. Also irgendwie habe ich so im Kopf, wie ich noch vor, als wäre es gestern gewesen, in Supermärkten vor diesen Regalen knie, um mir mehr oder weniger unten beim Alkohol die billigsten Sachen raussuchen und so überlegt dann, ja, was könnte man da draus machen? Trinke ich heute den Fake Martini oder den schlechten Uranov Wodka? Mit was mische ich den? Mit Eistee oder mit gefälschter Sprite oder was weiß ich was? Und auf einmal, zack, kniet man irgendwie im DM vor so After-Aging-Produkten und liest sich die Inhaltsstoffe durch, was denn in diesen ganzen Produkten drin ist, Hyaluron, Retinol, keine Ahnung, auf einmal weiß jeder irgendwelche Ausdrücke und hat eigentlich gar keinen Peil, was das Ganze bringt, aber Hauptsache es ist drin. Und dann stellt man sich da so die Sachen zusammen und ja, irgendwelche Augen-Roll-Ons und so. Und auf einmal bin ich auch vollkommen im Anti-Aging-Game drin, obwohl ich das gar nicht sein will. Aber ich fange das irgendwie an, so prophylaktisch zu machen und lasse da wahnsinnig viel Geld. Und da ist mir aufgefallen, okay, ja, beim DM sind so viele erste Male und so viel komische Sachen, die man eigentlich kauft, die irgendwie unangenehm sind. Weil bei mir war es so, wo ich letztens da so gekniet bin, da habe ich so L'Oreal Anti-Aging Sachen gekauft. Das ist, war irgend so ein Gel fürs Gesicht und dann so ein, ja, auch noch so ein sehr, halt ein Serum, stimmt, ein Serum fürs Gesicht war es und so ein Augenroll-On und dann noch irgend so eine Nachtcreme drüber. Also ich bin quasi voll ausgestattet, was das Gesicht angeht. Und dann habe ich da zwei getroffen, die ich kenne und irgendwie war es mir dann so innerlich peinlich, so, oh, ich will nicht zugeben, dass ich schon so alt bin, dass ich mir diese Scheiße da kaufe. Oder wenn man jetzt irgendwie graue Haare kriegt oder es gehen einem die Haare aus, dass man sich irgendwie so Anti-Haarausfall, Alpecin-Shampoo kauft oder Haarfarbe. Und da schämt man sich immer so dafür. Und genauso ist es bei Kondomen auch. Wo ich mir denke, woher kommt denn dieser Charme? Weil eigentlich ist es ja immer ganz natürlich, aber diese Kondome sind so besonders irgendwie, weil das halt auch schon irgendwie so ein Running Gag ist. Also früher, wenn man mit seinen Jungs an der Kasse stand und der Kumpel vor dir war, dann hat man ihn ja immer irgendwie abgelenkt und irgendeinen Scheiß noch aufs Kassenband gelegt. Entweder, wo man 14 war, halt 10-mal diesen Knopf bei diesen Zigaretten gedrückt und dann sind die Zigaretten gekommen. Oder Packung Kondome und sowas. Und im Idealfall hat man es dann irgendwann geschafft, dass die Verkäuferin das drüber zieht. Und dann muss der sich rechtfertigen so mit, nee, Mann, du bist voll blöd, das hast du mir drauf gelegt, nee, das sind nicht meine. Und ja, die Kassiererin denkt sich vermutlich jedes Mal, was sind das für Volltrottel. Aber man selbst hat immer herzhaft gelacht. Und so ist es eigentlich immer noch so. Wenn man die einfach so ganz ohne irgendwas auf die Kasse legt und dann, in dem Fall sind auf jeden Fall immer 4 Leute hinter dir und die Verkäuferin grinst sich dann so an, als wäre es sowas Komisches, was man damit macht. Und es ändert sich aber auch nicht. Und ich denke mir, jetzt sage ich das hier so schlau, als wäre das sowas Komisches, aber wenn vor mir einer steht und er einfach nur Kondome hinlegt und im Idealfall kombiniert er das noch mit irgendwas Komischem, wo zum Beispiel er legt noch so abgepackte Rosen dazu und dann die Packung Kondome. Dann stehe ich da dahinter und ich muss innerlich so grinsen, weil ich mir denke, okay, ja, es gibt sie noch, die Gentlemans, die echten, oh, ich habe Gentlemans gesagt, die Gentlemen, die echten Gentlemen sind nicht ausgestorben und da muss ich schon immer sehr, sehr grinsen. Oder ich weiß nicht, wie man das, was ist die beste Kombi, wie man das dann macht, dass man sich nicht so dafür schämt, weil ich finde, klar, wenn man jetzt so einen ganz großen Einkauf macht, dann kann man das schon da gut verstecken. Aber wenn man jetzt schnell irgendwie so beim DM vorbeifährt, kann man halt nicht noch irgendwie 20 Sorten Gemüse und 10 Joghurts und sowas dazu tun, wo man sich dann irgendwie eine Burg um die rumbaut, dass es möglichst verdeckt kassiert wird. Aber so DM, weiß ich nicht, wie man das da am besten kombiniert. Also Rosen sind natürlich zeitlos. Vielleicht sollte man es auch nicht mit irgendeinem Kindermagazin oder so kombinieren. Das ist auch, kommt vielleicht blöd. Aber mir fällt gar nichts ein, was man da so machen könnte. Am besten vielleicht mit Anti-Aging-Sachen, weil dann denkt sich die Verkäuferin, ja, okay, er ist zwar schon so alt, aber irgendwie scheint ja doch noch irgendwas zu funktionieren bei ihm. Und dann ist es vielleicht so ein Lachen und ein Weinen, das sich dann ergänzt zu einem neutralen Gesichtsauszug. Und wo ich so die ganze Zeit jetzt drüber nachdenke, mit der Kassiererin, fällt mir auf, dass eigentlich beim Rewe gar keine Kassiererinnen mehr da sind oder selten. Es gibt ja jetzt immer nur noch diese Selbstbedienungskassen. Und ich nenne die immer den Inflationsausgleich des kleinen Mannes, weil eigentlich, wenn man in den Rewe reinkommt, man isst zusammen mit, wie viele Leute werden immer drin sein, bestimmt 20, 30, man isst mit 20 Verbrechern in einem Raum, weil jeder ist potenziell der mal eine Creme nicht abkassiert. Aber jeder versteckt es auch irgendwie ganz gut, also es würde dir nicht auffallen, aber zack, im Handumdrehen ist dann einfach mal so der QR-Code oder der Barcode hinten zugehalten und dann piept halt mal nicht beim Drüberziehen. Und ja, ich finde das irgendwie ziemlich langweilig, weil da fehlt ein bisschen der Kick beim Ladendiebstahl. Also wo ich mir letztens die Anti-Aging-Produkte geholt habe, ich habe die dann ganz oldschool zwischen den Regalen halt in die Jackentasche geschoben, einfach mal um das alte Feeling wieder zu haben, wie sich so anfühlt, ob ich es noch drauf habe, ob ich noch mit den jungen Leuten mithalten kann. Und ja, kann ich auf jeden Fall, weil früher war tatsächlich alles schwerer in dem Sinn. Also Ladendiebstahl ist heutzutage echt geschenkt. Früher musste man da halt echt noch handwerklich begabt sein, geschickt, seine Technik über Jahre verbessert haben, dass das gut hingehauen hat. Und heute ist es echt so, ja, wie es halt im echten Leben auch ist. Viel zu viele Studenten, da wurden viel zu viele Prozesse optimiert und auf einmal kann es halt jeder. Und es wird irgendwie auch nicht wertgeschätzt. Aber gut, es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Und das ist ja, dass Verhütungsmittel und auch OBs und was weiß ich was eigentlich der breiten Masse umsonst zugänglich sind. Und es ist ja auch schön, muss man schon sagen. Und ich habe auch gelesen, dass viel, viel weniger junge Frauen schwanger werden. Und da heißt das, der positive Trend auf bessere Sexualaufklärung, leichterer Zugang zu Verhütungsmitteln und gestiegene Bildung sowie Berufsperspektiven für junge Frauen zurückgeführt werden kann. Und klar, also Sexualaufklärung weiß ich jetzt nicht, aber leichterer Zugang zu Verhütungsmitteln auf jeden Fall. Und ich denke, diese Self-Checkout-Kassen haben da wirklich maßgeblichen Anteil dran. Und von dem her muss ich sagen, ich habe mit einem weinenden und einem lachenden Auge muss ich dann drüber urteilen. Also ich finde es, wie gesagt, schade, dass diese Zunft des Ladendiebstahls irgendwie in der Gesellschaft verloren geht, dass es sowas wie Hutmacher oder Hufschmied gibt, es wirklich nur noch paar gute und da muss man schon richtig guter sein, dass man sich damit seinen Unterhalt verdienen kann. Aber ja, wenn das für die Aufklärung und so gut ist, dann bin ich natürlich der Letzte, der da was dagegen sagt. Ganz im Gegenteil, dann finde ich das super und kann eigentlich nur jeden ermutigen, dass er da vielleicht mal das ein oder andere Produkt weniger über die Kasse zieht. Und finde das natürlich auch ein ganz, ganz starkes Zeichen von DM, dass die der breiten Masse das einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Ist ein Bärendienst für die Allgemeinheit, für die Gesundheit des Landes und auch ein beachtlicher Beitrag zur Aufklärung in unserem Land. Finde ich ganz toll. Andererseits muss ich sagen, ganz bisschen schade finde ich es halt auch drum, dass diese unangenehme Situation der jüngeren Generation wohl erspart bleiben wird. Aber gut, vielleicht werden das ja dann auch die Heldengeschichten unserer Generation, die wir irgendwann mal unseren Kindern erzählen können, um als möglichst tough rüberzukommen, weil ich hoffe mal und ich bin mir auch sicher, dass wir nicht die Generation sein werden, die unseren Kindern vom Krieg erzählen werden, sondern wir können dann eben diese Kondom-Stories raushauen, wie es denn damals war, mit Blickkontakt mit der Kassiererin, die Kondome zu kaufen zusammen mit den Rosen und dann zum ersten Date mit der Mutter zu fahren. Das sind doch wahnsinnig tiefgründige, schöne Worte zum Abschluss. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, meinen Sohn irgendwann mal in dieses mega unangenehme Gespräch zu vermitteln, während ich mir maximal cool vorkomme. Und vielleicht hat irgendjemand von euch schon einen Sohn, den er die Tage da mal hinfahren muss zum ersten Date. Dann nutzt die Gelegenheit, sprecht ihn an, sagt ihm, was ihr für krasse Typen wart in eurer Jugend. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine positive Bewertung. Falls ihr bei DM arbeitet, dann nehmt meine Worte bitte nicht ganz so ernst. Vielleicht habe ich das mit einem zwinkernden Auge erzählt und habe meinen letzten Einkauf doch nicht gestohlen. Ich bitte da nochmal von der Anzeige abzusehen, wäre sehr, sehr nett. Im Endeffekt habe ich ja auch Werbung für euch gemacht. Vielleicht können wir auch über einen kleinen Werbedeal hier im Podcast reden. Meldet euch einfach bei mir. Und ansonsten sage ich, wie immer am Ende, so zerbröselt der Keks nun mal.